HR Info. Netzwelt.
Wer viel in den sozialen Netzwerken unterwegs ist, der unterhält sich nur noch in der digitalen Welt, spricht weniger mit seinen Mitmenschen und wird dadurch immer einsamer, könnte man vielleicht denken. Aber stimmt das wirklich? Machen soziale Netzwerke wie Facebook tatsächlich einsam? Mit dieser Frage haben sich Forscher an der Universität Stuttgart-Hohenheim beschäftigt und in dieser Woche eine Studie vorgestellt. Das ist ein Thema in dieser Sendung. Mein Name ist Tobias Klein. Mit dieser Thematik hat sich unter anderem Tobias Dienlin beschäftigt. Er ist Medienpsychologe an der Universität Stuttgart-Hohenheim. Herr Dienlin, Sie haben versucht herauszufinden, ob soziale Netzwerke einsam machen oder nicht. Welche Fragen haben Sie denn untersucht?
Als erstes mal habe ich die Studie zusammen mit zwei Kollegen durchgeführt, Professor Sabine Trepte und Philipp Masur. Und wir haben mehrere Fragestellungen uns angeschaut. Und das eine, wie Sie richtig gesagt haben, ging es darum, ob soziale Medien, wie soziale Netzwerkseiten wie Facebook beispielsweise und Instant Messenger, ob die Leute einsamer machen oder nicht. Dann auch, ob sie Leute zufriedener mit ihrem Leben machen oder nicht. Das ist eine Fragestellung. Aber auf einer anderen Ebene haben wir uns auch angeschaut, wie ändern sich denn die Kommunikationsmuster? Also ist es so, dass ich jetzt, weil ich viel mit meinen Freunden neuerdings über Instant Messenger schreibe, ob ich deswegen dann auch weniger mit ihnen rede im persönlichen Gespräch. Und eben das waren so die zwei Hauptfragestellungen, wie sich die Kommunikation verschiebt und was für Effekte das auf Einsamkeit und Lebenszufriedenheit hat.
Ganz kurz noch zu Beginn die Frage, wie viele Leute haben Sie befragt und ist die Studie repräsentativ?
Ja, also die Studie ist repräsentativ. Wir sind gestartet mit über 2000 repräsentativ ausgewählten Bürgern in der Bundesrepublik Deutschland. Allerdings ist es so, dass wir dann in unserer Fragestellung ja untersucht haben, inwiefern Instant-Messenger-Nutzung und soziale Netzwerkseiten-Nutzung eben zu diesen Effekten führt, weswegen die Teilnehmeranzahl wir reduzieren mussten auf diejenigen, die diese Dienste überhaupt nutzen, weswegen wir am Ende eine Stichprobengröße von 460 haben.
Und da ist natürlich die Frage, was sind die Ergebnisse? Also sind Menschen, die die Kommunikation in sozialen Netzwerken betreiben, also die tatsächlich Messenger-Dienste oder ja, Messenger von Facebook, WhatsApp und so weiter nutzen, sind die einsam?
Nein, das können wir ziemlich eindeutig sagen, dass sie erstmal ganz grundsätzlich weder einsamer noch besser integrierter sind. Also in unserer Studie haben wir nämlich zwei Fragestellungen uns betrachtet. Man kann ja immer überlegen, was ist der grundsätzliche Zusammenhang zwischen zwei Variablen und inwiefern beeinflussen die sich gegenseitig. Und um das zu unterscheiden, haben wir zwei Messzeitpunkte durchgeführt. Einmal haben wir die Studie wurde 2014 durchgeführt und einmal haben wir die Leute erst befragt und dann 6 Monate später noch einmal. Und was man feststellen kann, ist erstmal nur die reine Korrelation, der reine Zusammenhang. Da ist es so, dass Leute, die soziale Netzwerkseiten nutzen, genauso einsam und genauso integriert wie andere sind. Die Frage war nun, was macht es mit den Leuten? Also wenn ich jetzt viel über soziale Netzwerkseiten kommuniziere, bin ich dann ein halbes Jahr später eben. Was ist das Ergebnis davon? Bin ich mehr oder weniger einsam? Und in Bezug auf die Einsamkeit haben wir festgestellt, dass das keinen Einfluss über ein halbes Jahr hat. Also man kann hier quasi durchaus Entwarnung geben, es macht jetzt Leute nicht einsamer.
Denn das ist ja eigentlich eine zentrale Frage, ob soziale Netzwerke vereinsamen und wir gar nicht mehr mit anderen Leuten vielleicht face-to-face, also von Angesicht zu Angesicht in Kontakt treten. Das haben Sie auch untersucht. Reden denn die Leute, die über soziale Messenger reden die auch wieder vermehrt von Angesicht zu Angesicht oder weniger?
Also eben hier gilt das Gleiche wieder. Also wenn wir uns so Leute anschauen, die viel über Messenger schauen, einfach nur im Querschnitt, dann sehen wir, diese Leute kommunizieren auch viel von Angesicht zu Angesicht. Und die kommunizieren auch viel auf sozialen Netzwerkseiten. Das ist quasi eher mehr, wer hier viel spricht, spricht auch dort viel. Jetzt ist natürlich die Frage, es kann natürlich trotzdem sein, dass die Tatsache, dass ich jetzt anfange, über Instant Messenger zu kommunizieren, dass ich mich vielleicht daran gewöhne und dass es dann eben später, also dass es trotzdem, also es könnte sein, das wäre die Hypothese, dass das mein tatsächliches Gesprächsaufkommen mit Menschen face-to-face beeinflussen könnte. Naja, und das ist nicht der Fall. Also hier haben wir festgestellt, dass es sogar einen positiven Effekt gibt. Also je mehr die Leute zum ersten Messzeitpunkt Instant Messenger genutzt haben, umso mehr haben sie dann ein halbes Jahr später auf sozialen Netzwerkseiten kommuniziert. Und je mehr Menschen auf sozialen Netzwerkseiten kommuniziert haben, umso mehr haben sie ein halbes Jahr später auch mit anderen face-to-face kommuniziert. Also es scheint so zu sein, dass es tatsächlich eher ein im Längsschnitt sogar eher einen verstärkenden Effekt hat, wenn man eben diese Dienste zum Kommunizieren nutzt.
Und wer sozial ganz gut eingebunden ist, das weiß man aus anderen Forschungsergebnissen und Studien, der ist in der Regel oder meistens auch glücklicher in seinem Leben beziehungsweise zufriedener mit seiner Gesamtsituation. Konnten Sie das auch feststellen?
Genau, also interessanterweise ist es so, wenn wir uns nämlich jetzt schauen, okay, welche Leute sind zufriedener mit ihrem Leben oder nicht, dann merken wir, egal wie viel man über soziale Netzwerkseiten kommuniziert oder nicht, Das hat erstmal keinen Zusammenhang. Also nur weil ich jetzt sehe, dass jemand auf sozialen Netzwerkseiten kommuniziert, heißt es nicht, dass ich weiß, der ist jetzt entweder glücklicher oder weniger glücklich. Die Frage ist jetzt allerdings trotzdem, kann es sein, dass seine Kommunikation im Längsschnitt eben sein persönliches Lebensglück verändert? Und da ist es so, dass wir sogar einen positiven Effekt gefunden haben. Also dass die Leute, die zum ersten Messzeitpunkt bereit waren, mehr mit ihren Freunden über soziale Netzwerkseiten zu kommunizieren, die waren dann später, ein halbes Jahr, ein klein wenig, nicht viel, aber ein klein wenig zufriedener mit ihrem Leben. Interessanterweise ist es so, was man allerdings sagen kann, es ist Leute, die viel face-to-face sprechen. Da haben wir einen positiven Zusammenhang gefunden mit der Lebenszufriedenheit. Allerdings keinen über ein halbes Jahr hinweg, also jetzt keinen langfristigen kausalen Einfluss. Und ja, da merkt man durchaus, dass es da eben sinnvoll ist zu unterscheiden.
Was haben Sie denn so insgesamt für Fragen gestellt? Wie stelle ich mir das vor? Frage ich dann tatsächlich nach der Lebenszufriedenheit oder frage ich, fühlen Sie sich einsam? Wie muss ich mir das vorstellen? Wie können so Fragen aussehen?
Ja, genau, das sind eigentlich das sind die richtigen Fragen. Also das ist etwas, das kann man nicht so wie die Körpergröße mit einem Gerät messen, sondern man muss die Leute fragen, sind sie zufrieden in ihrem Leben? Über mehrere Items, also mehrere Fragen dann, die man dann zusammen addiert, um da ein bisschen zuverlässiger messen zu können. Aber da fragt man dann zum Beispiel, wenn Sie jetzt zurückblicken, würden Sie die meisten Entscheidungen in Ihrem Leben so nochmal treffen? So, das ist so ein Maß, was man sagt, darüber kann man Lebenszufriedenheit feststellen. Oder dass man sagt, ja, grundsätzlich rundherum, aktuell ist alles so, wie ich mir das in meinem Leben vorstelle. Das wäre eben so einfach ein Item, ein typisches für Lebenszufriedenheit. Und ja, ganz klassisch, wenn man Einsamkeit messen möchte, dann fragt man Leute am besten einfach, fühlen sie sich einsam oder fühlen sie sich ausgeschlossen von ihren Mitmenschen? Genau, und dann ist das eben so ein psychologisches Maß dafür.
Jetzt stelle ich mir einen Befragten vor, sagen wir mal, der hat jetzt in diesem Befragungszeitraum von einem halben Jahr vielleicht gerade eine neue Beziehung und ist sehr glücklich in seinem Leben. Wie können Sie das denn ausschließen, dass sich das nicht auf Ihre Befragung sozusagen ausschlägt? Also können Sie das irgendwie feststellen, dass eben die Lebenszufriedenheit nicht vielleicht einen anderen Grund hat als die Kommunikation in sozialen Netzwerken? Können Sie sowas ausschließen?
Also das Erste, womit Sie recht haben, ist, wir wissen beispielsweise nicht, ob es vielleicht intervenierende Trittvariablen gibt. Also ich meine, es könnte ja beispielsweise sein, dass man eben aufgrund der Kommunikation auf sozialen Netzwerkseiten eben vielleicht sogar einen Partner findet. Und dass es dann eben eigentlich der Partner, die Partnerschaft ist, die dazu führt, dass man zufriedener mit seinem Leben ist. Also es könnte quasi sein, wenn wir uns jetzt diese Beziehung zwischen der Kommunikation und der Lebenszufriedenheit genauer anschauen, dass wir merken, es ist gar nicht die Kommunikation an sich, sondern es ist eher noch ein zwischengelagerter Prozess, zu dem das führt. Also wir könnten uns beispielsweise vorstellen, eben warum gibt es diesen längerfristigen, leicht positiven Effekt von sozialen Netzwerkseitenkommunikation. Es könnte sein, oder was wir in anderen Studien festgestellt haben, ist, dass man auf sozialen Netzwerkseiten recht gut Informationen bekommen kann, die man sonst nicht so leicht bekommen hätte können. Beispielsweise, ich ziehe eine neue Stadt und kenne vielleicht jemanden, eine Wohnung, die frei ist, und dann bekommt man darüber vielleicht einen Platz in der WG vermittelt und deswegen ist man dann ein halbes Jahr später zufriedener. Also darüber, das ist richtig, das könnte sein, darüber können wir aktuell noch keine Aussagen treffen. Zeitgleich ist es so, dass wir über statistische Methoden, dadurch, dass es im Längsschnitt angelegt ist, das Design eben zumindest für die Stabilität von Lebenszufriedenheit kontrollieren können und damit eben ja so ganz viele andere Faktoren schon rausrechnen können, wie der Mensch ist halt beispielsweise sowieso irgendwie glücklicher oder zufriedener.
Ich habe kürzlich mal von einer Studie gelesen, da hieß es dann, dass Facebook insgesamt die Facebook-Nutzung auch unglücklich und neidisch machen kann. Ganz einfach deshalb, weil man sich ständig mit anderen vergleicht. Kann man das in den Zusammenhang mit Ihrer Studie setzen oder können Sie da eine Verbindung erkennen?
Wichtig ist mir wirklich zu betonen, dass wir nicht sagen oder dass die Ergebnisse dieser Studie nicht sagen, je mehr man Facebook, Instant Messenger, WhatsApp nutzt, umso glücklicher wird man. Das wäre eine Generalisierung, die so nicht zutreffend ist. Denn was interessant ist, je mehr jetzt an Studien zu dieser Frage entstehen, umso mehr merkt man, dass es da Unterschiede gibt und dass man schon genau beachten muss, was man eigentlich untersucht. Und die Studie, wahrscheinlich auf die Sie sich beziehen, die hat grundsätzlich einfach nur die Dauer der Nutzung gemessen, eben wie viele Stunden man am Tag Facebook nutzt. Wohingegen wir uns spezifisch auf die aktive Kommunikation mit anderen bezogen haben. Und deswegen gelten unsere Ergebnisse auch nur eben für eine aktive Nutzung von sozialen Netzwerkseiten. Sprich, wenn ich jemanden anschreibe, wenn ich mit jemandem kommuniziere, dann ist es so, dass das ein halbes Jahr später auch mit mehr Kommunikation in Face-to-Face-Gespräch zusammenhängt. Aber das stundenlange Browsen und das passive Rezipieren von den Inhalten anderer, da findet man, dass das eher tatsächlich mit negativen Ergebnissen im Zusammenhang steht. Also beispielsweise, wie Sie es angesprochen haben, dass es zu sozialen Vergleichsprozessen kommt, die leider auf den digitalen Medien häufig negativ ausfallen, weil jeder nur die schönen Erlebnisse postet. Da haben Sie recht. Oder aber auch eben die exzessive Nutzung. Und da gilt wahrscheinlich das Gleiche wie bei so vielen anderen Dingen auch. Das meiste wird gefährlich oder schädlich, wenn man es zu viel nutzt. Und diese andere Studie, die zeigte eben auch vorhin genau das, dass es, sobald es eben in die stundenlange Nutzung geht, dass es dann kritischer wird und man dann wahrscheinlich eben anderen Sachen, die auch wichtig sind, nicht mehr so nachgehen kann.
Aber halten wir trotzdem fest, wer Messenger aktiv nutzt und mit anderen kommuniziert, wird zumindest nicht einsamer und er fühlt sich auch nicht unglücklicher in seiner Lebenssituation oder in seiner Lebenszufriedenheit. Wie geht es jetzt weiter in dem Projekt? Werden Sie weiter an diesen Dingen noch forschen?
Das ist unser Ziel, eben um halt noch genauso das, was Sie eben gerade auch angesprochen haben, herauszubekommen. Was sind vielleicht vermittelnde Variablen? Oder aber auch natürlich gilt das für spezifische Altersgruppen vielleicht gar nicht so. Ist es so, dass man nochmal herausfinden kann, dass eben vielleicht ältere Menschen, Senioren, vielleicht sogar besonders viel profitieren, wohingegen Menschen, die eher in Zeitnot sind, aufgrund beruflicher Belastung, vielleicht bei denen es nochmal anders abläuft. Das wäre nochmal eine Sache, die man mit expliziten Designs, da Studiendesigns da vertiefen könnte. Genau, und da denke ich, sind noch viele Fragen zu stellen. Und gleichzeitig auch, die Ergebnisse sind ja jetzt zwar noch relativ frisch aus 2014, da gibt es immer die Verzögerung im Publikationsprozess und so weiter, aber natürlich ist es auch so, dass sich die Bedeutsamkeit von sozialen Netzwerkseiten auch verändert und dass wir merken, Facebook wird heutzutage auch ganz anders genutzt und vor allem viel weniger als noch vor ein paar Jahren. Und entsprechend ist das auch sicherlich ein unendliches Forschungsfeld, bei dem man einfach immer nur von allen Seiten versuchen kann, etwas weiter beizutragen, um es noch besser zu verstehen.
Wer häufig in sozialen Netzwerken unterwegs ist, vereinsamt nicht und ist mit seinem Leben etwas zufriedener als andere. Das haben Forscher an der Universität Stuttgart-Hohenheim herausgefunden und in dieser Woche ihre Studie dazu veröffentlicht. Gesprochen habe ich mit dem Medienpsychologen Tobias Dienlin, der an der Studie mitgearbeitet hat.
HR Info, Netzwelt.
Beim Bonner Dialog der Cybersicherheit hat in dieser Woche zum ersten Mal das neu aufgestellte Cyberkommando der Bundeswehr eine entscheidende Rolle gespielt. Dabei ging es darum, wie militärische Einheiten enger mit Zivilen zusammenarbeiten können. Vor allem mit dem BSI, dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Langfristig soll Bonn zum Zentrum beim Kampf gegen Cyberkriminalität werden.
Mirai, Petya oder WannaCry, harmlos klingende Namen, die aber für gefährliche Cyberattacken stehen, wie zahlreiche Unternehmen weltweit gerade wieder erlebt haben. Auch die Bundeswehr ist täglich tausenden Angriffen ausgesetzt. Mit dem neuen Kommando Cyber- und Informationsraum, kurz CIR, gibt es jetzt in Bonn eine zentrale Bundeswehreinheit, die sich nicht zu Lande, zu Wasser oder in der Luft, sondern im Cyberraum um die Sicherheit kümmert.
Bonn ist eine Chance für unser Kommando. Wichtige Kooperationspartner sind hier für uns vor der Haustür,
erklärt der stellvertretende CIR-Inspekteur General Michael Vetter beim Bonner Dialog für Cybersicherheit.
Und das Kommando CIR ist aus unserer Sicht eben auch eine Chance für Bonn. Wir bieten attraktive Arbeitsplätze, nicht nur für Soldaten, auch für zivile Mitarbeiter. Und ich glaube auch, dass wir einen Beitrag leisten können, diesen IT-Standort Bonn weiter abzusichern und nach vorne zu bringen.
Da erhofft sich auch Rüdiger Peuskens, der Leiter des Cyber Defense Centers der Telekom, künftig eine engere Zusammenarbeit und mehr Austausch.
Weil die Bedrohungen sind die gleichen. Mirai, WannaCry, das trifft uns alle und da müssen wir eben dann auch eng zusammenarbeiten. Das heißt, die Verzahnung finde ich sehr wichtig in dem Bereich.
Bisher sei die Bundeswehr jahrzehntelang eher ein geschlossenes System gewesen, ergänzt der Cyberfachmann. Aber neue Probleme bedürfen manchmal auch neuer Lösungen. Und da denke man im neuen Cyberkommando derzeit durchaus auch abseits der eingetretenen Pfade über verschiedene Möglichkeiten nach, erklärt General Vetter. Zum Beispiel, wenn es um frische Impulse bei den Mitarbeitern geht.
Wir denken über Möglichkeiten nach, gegenseitig Personal auszutauschen. Nämlich zu sagen, wie wäre es denn, wenn die Industrie uns mal für eine gewisse Zeit Personal zur Verfügung stellt, wir aber auch Offiziere in die Industrie geben. In meiner letzten Verwendung hatte ich einen Hauptmann, der 8 Monate lang bei Amazon gearbeitet hat, im Logistikbereich. Und wir hatten dann auch einen entsprechenden Mitarbeiter von Amazon bei uns, der in unseren Prozessen mitgearbeitet hat. Da könnte man eine Win-Win-Situation rausgestalten.
Schon seit längerer Zeit entwickelt sich Bonn immer mehr zu einem Zentrum für Cybersicherheit. Dabei spielt nicht nur das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik mit seinem nationalen Cyberabwehrzentrum eine große Rolle. Für Professor Peter Martini vom Fraunhofer-Institut für Kommunikation und Informationsverarbeitung kommen dann zum Beispiel noch die Bundespolizei mit ihrer Cyberabteilung in Swisttal, das Bundeskriminalamt in Meckenheim und die Bonner Telekom als nationaler Service-Provider dazu.
Diese Bündelung von staatlichen Institutionen, die sich diesem Bereich widmen und auch noch dem großen Internet-Service-Provider, das hat ja in den vergangenen Jahren schon viele Firmen hier hingezogen oder motiviert, Geschäfte in diesen Bereichen zu entwickeln. Und das wird natürlich nochmal geboostert.
Diese Hoffnung eines weiteren Schubs verbindet auch Bonns Oberbürgermeister Ashok Sridharan mit dem neuen Bundeswehrkommando, dem insgesamt 13.500 Cybersoldaten unterstehen.
Bonn ist jetzt schon der 4. stärkste IT-Standort in der Bundesrepublik Deutschland. Und ich denke, mit dem Kommando Cybersicherheit setzen wir da einen Schwerpunkt gerade im Bereich der Datensicherheit, der Cybersicherheit. Und da möchten wir gerne weiter dran arbeiten, das möchten wir ausbauen.
Jetzt komme es allerdings auch darauf an, die vielen verschiedenen Stellen vom Cyberkommando über BSI bis zu Unternehmen und Wissenschaft noch intensiver zu vernetzen, lautet die Forderung aus der Wirtschaft. Die Idee, ein offizielles IT-Sicherheitscluster, in dem sich alle Beteiligten gemeinsam organisieren. Das Ziel? Bündelung der Kompetenzen, Nachwuchsförderung und der Wissenstransfer zwischen Wissenschaft und Wirtschaft. Dann könnte die frühere Bundeshauptstadt immer mehr zur neuen Hauptstadt für Cybersicherheit werden.
Die Bundeswehr soll in Sachen Cybersicherheit intensiver mit zivilen Einheiten zusammenarbeiten. Ein Bericht war das von Jörg Sauerwein. China ist ein Land der technikbegeisterten Early Adopter. Das zeigt sich unter anderem beim Umgang mit Geld. So ist mobiles Bezahlen in China nicht die Zukunft, sondern die Gegenwart. Vom Frühstückssnack bis zum Klamotteneinkauf kann inzwischen wirklich alles per Smartphone-App bezahlt werden. Steffen Wurzel mit den Einzelheiten.
Der Imbissladen der Familie Huang in Shanghai. Das Geschäft brummt, vor allem um die Mittagszeit. Die Kunden stehen bis zur nächsten Straßenecke für einen der frischen Jianbing-Pfannkuchen an. Bargeld haben die wenigsten dabei, fast alle bezahlen per Telefon-App. Der Straßensnack-Pfannkuchen kostet umgerechnet 1,30 Euro. Um zu bezahlen, öffnet man die Bezahl-App. Diese erzeugt einen QR- oder einen Strichcode. Imbissladenbesitzer Huang Youliang scannt ihn ab und fertig.
Egal, ob ich mir einen Pfannkuchen an der Straße kaufe oder ob ich einen Blumenstrauß für meine Frau kaufe oder auch nur eine Flasche Wasser, das alles kann ich mobil bezahlen.
Thomas Derksen, gebürtig aus der Nähe von Köln, erlebt seit vielen Jahren in Shanghai.
Und ich sehe auch die älteren Leute in meiner Umgebung, wie zum Beispiel meine Schwiegermutter und mein Schwiegervater, die benutzen das auch ganz selbstverständlich und natürlich und sind auch bereit zu lernen und das zu benutzen.
Thomas Derksen ist ein kleiner Internetstar in China. In kurzen Online-Videos macht er sich über kulturelle Unterschiede zwischen China und Deutschland lustig. Inzwischen wird er von einem großen chinesischen Internet-Payment-Unternehmen gesponsert. Entsprechend spricht er gerne über das Thema.
Als ausgebildeter Bankkaufmann in Deutschland weiß ich ganz genau, wie gerne die Deutschen noch das Bargeld haben. Aber ich bin tatsächlich ein bisschen besorgt darüber, dass in 10, 15, 20 Jahren Deutschland einfach nicht mehr aufholen kann, die Geschwindigkeit in China und in Amerika. weil hier vieles einfach viel, viel schneller geht.
Drei Faktoren machen das mobile Bezahlen in China so erfolgreich. Zum einen sind die Menschen hier sehr aufgeschlossen gegenüber neuen Techniken. Zweitens ist für viele Chinesen die Smartphone-Bezahl-App das erste richtige Konto in ihrem Leben. Dazu noch kostenlos und einfach zu bedienen. Drittens haben die beiden chinesischen Internetkonzerne, die sich den Online-Payment-Markt unter sich aufteilen, ihre Apps mit guten Funktionen ausgestattet und so für eine breite Akzeptanz gesorgt. Das gilt sowohl für Tencent mit seiner Universal-App WeChat als auch für Alibaba mit seinem Bezahlsystem Alipay. Der Shanghaier Technikanalyst und Unternehmensberater Matthew Brennan.
I think Chinese internet companies a few years ago had a reputation for being copycats.
Noch vor ein paar Jahren hatten chinesische Internetfirmen weltweit ein Nachmacher-Image. Sie wurden deswegen nicht so ernst genommen. Das hat sich geändert. Für uns, die wir hier mit der Szene vertraut sind, ist das klar. Aber der Rest der Welt hat das noch nicht begriffen. Die beiden großen chinesischen Mobile-Payment-Anbieter wollen künftig auch im Ausland expandieren, unter anderem in Deutschland. Deutsche Kunden haben sie dabei zunächst nicht im Blick, sondern chinesische Touristen. Die haben vergangenes Jahr fast 67 Milliarden Euro in Deutschland ausgegeben, das meiste davon per Kreditkarte und in bar. Wenn es nach Alipay und WeChat geht, soll ein Teil dieser Riesensumme künftig per Smartphone-App bezahlt werden.
HR Info, Netzwelt.
Fehlende Versicherung, hohe Zuzahlungen. Viele Amerikaner leiden unter hohen Gesundheitskosten. Sie sind der häufigste Grund für Privatinsolvenzen. Manche versuchen jetzt über das Internet Geld zu sammeln mit Crowdfunding. Martina Butler berichtet.
Sharik wurde auf einem Zebrastreifen angefahren. Fahrerflucht. Der 19-Jährige kommt mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Operationen, Krankenhausaufenthalt und Medikamente haben allein in den ersten 5 Tagen schon fast $200.000 verschlungen. Die Rechnungen kommen weiter. Die Versicherung zahlt nur einen Teil der Kosten. Deshalb haben seine Freunde einen Aufruf auf einer Crowdfunding-Seite gestartet. Lauren Berliner, eine der Autorinnen einer Studie über Crowdfunding für Krankenkosten vom Simpson Center for the Humanities der University of Washington Bethel, erklärt, was nötig ist, damit die Menschen spenden.
Einige Faktoren, die eine Kampagne erfolgreich machen, sind, dass die Sache optimistisch und fesselnd klingt und es ein lösbares Problem gibt.
Die Rechnung, dass die schwersten Krankheiten die meisten Spenden bringen, geht nicht auf. Für Sharik haben inzwischen mehr als 4.000 Menschen zwischen $5,000 und $5,000 gespendet. Auf der Crowdfunding-Seite steht der Mitschnitt eines Fernsehberichts über den Unfall und eine detaillierte Erklärung, wie es Sharik geht. Seine Freunde haben vieles richtig gemacht aus Sicht der Forscher. Sie wissen, wie man Inhalte erfolgreich fürs Netz aufbereitet. Nora Kenworthy, Co-Autorin der Studie, erklärt, was der Schlüssel zu Spenden ist.
Die meisten Kampagnen verbreiten sich über Freunde und deren Freunde. Es geht also auch darum, wie viele Menschen in deinem Freundeskreis haben Geld übrig, das sie für deine Sache spenden können.
Dass sich die Arztrechnungen immer weiter stapeln, wenn die Patienten längst schon keinen Cent mehr übrig haben, ist keine Seltenheit in den USA. Zuzahlungen, Gebühren, Medikamente, das kann Amerikaner in den finanziellen Ruin treiben. Fast die Hälfte hat einer Studie zufolge im Notfall nicht mal $400 auf der hohen Kante. Nina McCarthy hat selbst erlebt, wie schnell einem die Schulden im Krankheitsfall über den Kopf wachsen können. Dabei hatte sie jahrelang den gleichen Job und eine Krankenversicherung. Dann wurde ihr die Gebärmutter entfernt. Es gab Komplikationen. Sie war wochenlang krank. Nur die ersten 3 Wochen hat ihre Versicherung gezahlt.
Ich habe dann rund 4 Wochen kein Geld verdient. Da konnte ich auch meine Krankenversicherung nicht zahlen. Und weil ich meinen Teil nicht zahlen konnte, hatte ich nach ein paar Wochen auch keine Versicherung mehr. Die medizinischen Rechnungen haben sich gesammelt.
Sie hat einen Kredit aufgenommen, um die Schulden irgendwie in den Griff zu bekommen. Beim Crowdfunding haben sich Shariks Freunde als Ziel gesetzt, $500.000 zu sammeln. Fast 420.000 haben sie in einem Monat zusammenbekommen. Ihr Marketing funktioniert aus Sicht der Wissenschaftlerinnen. Aber die meisten sind nicht so erfolgreich, erklärt Nora Kenworthy.
Nur rund 10% erreichen das Ziel, das sie sich setzen. Crowdfunding ist keine Garantie für einen Erfolg. Die meisten Leute stellen fest, dass sie nicht so viele Leute ansprechen, wie sie gehofft haben.
Das war ein Bericht von Martina Butler. Das war HR Info Netzwelt. Weitere Informationen finden Sie wie immer im Internet. Dort können Sie die Sendung auch als Podcast abonnieren oder einfach downloaden unter hrinforadio.de. Mein Name ist Tobias Klein.